Ein häufiger Fehler bei der Auswahl des richtigen Investmentfonds liegt darin, dass AnlegerInnen auf die großen Flaggschiffe und die bekannten Namen vertrauen, anstatt die Zwerge zu beachten. Und darum geht es in der heutigen Folge.
Glücklich trotz Geld. Der Podcast für bessere Finanzentscheidungen. Von und mit Matthias Böttcher. Gute Finanzen sind gut für dein Leben.
Ja, ich bin ja fast geneigt, schon vor Weihnachten zu sagen, wir nähern uns mit großen Schritten dem großen christlichen Fest zum Ende eines jeden Jahres. Und draußen ist es hier im Norden tatsächlich winterlich. Ich sehe also eine weiße Schneedecke und das ist eigentlich auch ganz hübsch. Es ist nur gerade lausig kalt. Und vielleicht ist es auch für dich die richtige Zeit, in einem guten Moment den Podcast Glücklich trotz Geld einmal mehr zu hören. Ich freue mich darüber, dass du eingeschaltet hast. Es geht, wie gesagt, heute wieder um dein Leben. Es geht wieder um dein Geld und deine Finanzen und gute Entscheidungen. Und ich produziere diesen etwas anderen Finanzpodcast, damit du bessere Entscheidungen triffst und letztlich durch deine Finanzentscheidung dein Leben verbesserst. Es ist schön, dass du eingeschaltet hast. In unserer aktuellen Serie befassen wir uns mit Entscheidungsfehlern, also Dinge, die gemeinhin häufig nicht so günstig strategisch aufgestellt sind. Ne? Also es ist jetzt irgendwie auch nichts Schicksalsträchtiges, sondern es sind einfach nur Handlungsempfehlungen, von denen ich überzeugt bin und die meiner Erfahrung nach und meinem wissenschaftlichen Ansatz nachher von dir vielleicht besser gemacht werden wollen in der Zukunft, wenn du dich gut um deine Finanzen kümmern möchtest. Ja, und viele vertrauen dann bei der Auswahl des richtigen Investmentfonds halt auf die Flaggschiffe. Also gibt es halt große Marketingkampagnen, es gibt da große Fondsgesellschaften, die sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und die sind halt dann auch sehr bekannt, ne? Die Fonds dieser großen Fondsgesellschaften sind so drei große deutsche Buchstaben, ne? Sowas ist ganz bekannt oder vielleicht auch andere Dinge, die dann eben von deinem Finanzberater, deiner Finanzberaterin, deiner Bank, deiner Sparkasse gerade irgendwie genannt werden und die in aller Munde sind und so weiter. Es sind häufig sehr, sehr große und aktiv gemanagte Fonds. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2004, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ob aktive und vor allem große aktiv gemanagte Fonds überhaupt einen Vorteil bringen können. Und dazu gehört die Überschrift das Burke-Green-Modell. Also mal wieder was Amerikanisches. Burke und Green haben 2004 etwas untersucht und haben ein Modell aufgestellt, das ich persönlich sehr überzeugend finde und das ich dir heute kurz vorstellen will. Die These ist die und damit auch das Ergebnis dieses Modells, dass sogenannte outperformende aktive Fonds systematisch nicht auf Dauer outperformen können. Das heißt, sie werden immer zur Mitte zurückgehen, zur mittleren Rendite, zur Indexrendite ihres Vergleichsindizes. So, jetzt mal ganz langsam. Also mehrere Fachbegriffe. Outperformance müssen wir einmal erklären, bevor wir jetzt hier allzu sportlich weitermachen. Nimm dir irgendeinen Markt. Nehmen wir mal an den weltweiten Aktienmarkt. Ja, und der wird abgebildet in der Fachliteratur durch einen Aktienindex. Ein Aktienindex ist so ein Portfolio aus mehreren hundert oder manchmal auch nur 30 oder 50 Aktien. Manchmal sind es auch 1500 und die bilden halt quasi diesen Markt ab. Und da die Kurse von einzelnen Unternehmen halt sehr, sehr stark miteinander in Verbindung stehen, also die gehen häufig zugleich hoch und runter. Es gibt dann immer natürlich Einzelschicksale, so wie Insolvenzen oder besondere Marktnews, aber im Großen und Ganzen bewegt der Markt sich jeweils ziemlich gleichgerichtet. Deshalb kann man mit guter Wahrscheinlichkeit einen Markt halt durch so einen Index abbilden. Also ein sehr bekannter Index wäre zum Beispiel der deutsche DAX, der deutsche Aktienindex oder für die Welt der MSCI World. Da gibt es Firmen, die unterhalten diese Indizes, die kriegen dafür dann auch Geld und keine Ahnung, wovon die dann so wirklich leben, ist mir auch egal. Auf jeden Fall sind das gute Orientierungsmaßstäbe. Und das ist halt das Spiegelbild deines Marktes. Und man nennt das dann wieder ein englisches Wort Benchmark. So, und ein aktiv gemanagter Fonds und die Fondsmanagerinnen und Fondsmanager und die Handelssysteme und alles, was damit zusammenhängt, versprechen halt dir und allen anderen AnlegerInnen, dass sie es halt besser können als der Markt, weil sonst hätten sie ja keine Existenzberechtigung. Also du könntest ja auch schlicht und einfach ein ETF auf ein auf einen solchen Index zeichnen. Man nennt das dann noch passives Investieren. So, und dann hättest du halt die Marktrendite, die dieser Markt dann sowieso erzielt. Da braucht man keinen Manager zu. Also da musst du nicht studiert haben. Da nimmst du einfach nur den Index und investierst so und bist dann damit zufrieden. Und jetzt gibt es halt diese aktiv gemanagten Fonds. Ne? Also irgendwie so Flaggschiffe, wo dann eben gegen relativ hohe Gebühren eben Computer- und Handelssysteme und dann geführt durch Menschen eben das Leistungsversprechen abgeben, dass sie besser sein werden als der Markt. Man nennt das dann ein Rendite-Alpha, also eine Outperformance, also besser als die Marktrendite. Nochmal, das Versprechen ist, wir sind besser als der Markt, vertraue uns dein Geld an. Wir begründen das und rechtfertigen das halt mit besseren Ergebnissen als die, die du selbst ohne uns erzielen könntest. Sonst, wie gesagt, bräuchte man sie ja nicht. So. Und Burke & Green kommen halt auf das begründete Ergebnis, dass das nicht auf Dauer möglich ist. Wie kommt das? Das ist relativ intuitiv schlüssig, einfach auch erklärbar. Ein outperformender Fondsmanager, also nehmen wir mal an, es passt, also nochmal im Klartext, es gibt jederzeit outperformende Fondsmanager, ja, es gibt also immer diese aktiv gemanagten Fonds, die jetzt in diesem Augenblick besser sind als der Markt. Dann passiert aber was. Ne? Nehmen wir jetzt also an, es gibt also diesen Fonds, der jetzt gerade besser ist als der Markt. So, der ist jetzt tatsächlich die letzten 2 Jahre deutlich besser gewesen, warum auch immer, spielt jetzt gar keine Rolle. Was passiert denn dann? Dieser Fonds bekommt A, immer mehr Mittel. Ja, immer mehr AnlegerInnen erkennen, der war ja richtig gut. Ja, also die Kraft des Marktes sorgt dafür, dass diese Information rumgeht. Und dann zieht dieser Fonds natürlich durch seinen jüngeren Vergangenheitserfolg Mittel an. Diese Mittel wollen irgendwo investiert sein. Also das Fondsmanagement kriegt zunehmend Not, diese Mittel auch wieder loszuwerden. Denn es passiert Folgendes. Dieser Fonds erreicht irgendwann dann eine Größe durch die Mittelzuflüsse, dass er quasi die Kurse der Wertpapiere, die er handelt, selbst beeinflusst. Ja, es ist also nicht immer so in Echtzeit und Sekunden genau, sondern allein die Tatsache, dass ein großer Fonds jetzt irgendein Wertpapier gerade verkauft, sorgt dafür, dass diese Information, dass dieser große Fonds dieses Wertpapier gerade verkauft, durch den Markt geht und den Kurs schneller beeinflusst, als der Fonds handeln kann. Man nennt das, wieder ein englisches Wort, Market Impact Cost. Also das ist quasi Marktbeeinflussung durch Größe. Und damit geht die Attraktivität der dann zu kaufenden Wertpapiere zum Beispiel, wenn die kaufen wollen, gehen sie halt hoch. Und dann kaufen sie quasi schon zu teuer. Also die Entscheidung, ein Wertpapier zu kaufen, also irgendein Titel auf der Welt durch das Fondsmanagement, kann nicht so preiswert umgesetzt werden, wie gedacht. Ja, und dadurch verschlechtert jeder große Fonds natürlich seine eigene Handlungsfähigkeit. Ja, andersherum, die Absicht, etwas zu verkaufen, findet dann immer im Markt dann zu schlechteren Preisen statt, als die Entscheidung zu verkaufen sowieso schon gefallen ist. Ja, also der Fonds beeinflusst sozusagen seine eigene Performance durch Größe. Das ist der eine Effekt. Der zweite Effekt, der ist so ein bisschen dadurch ausgelöst, das Fondsmanagement wird sich um die Schwankungen, die sich daraus ergeben, um die so ein bisschen in den Griff zu kriegen, also relativ stabiler zu werden und weiterhin Mittelzuflüsse zu haben, neigt so ein Fondsmanagement dazu, auch zunehmend passiver zu investieren. Das heißt also gar nicht mehr so sehr aktiv zu handeln, weil die Aktivität, haben wir ja gerade gelernt, eben zu hohe Kosten auslöst. Also versteckte Kosten, aber eben damit die Outperformance reduziert, also seine Erfolgsstory quasi relativiert. So, es wird also, das Investment wird also zunehmend passiver und damit auch preiswerter. Was aber nicht preiswerter wird, sind die Gebühren des Fonds, weil das Fondsmanagement kann halt durch den Erfolg immer höhere Gebühren auslösen und durchsetzen. Und diese Gebührenposition belastet jetzt auch wiederum die Rendite. Und wenn man das jetzt mal alle Effekte mal so zusammen addiert, dann muss sich eine Outperformance immer relativieren. Das heißt, ein Fonds, der jetzt gerade in den letzten Jahren durch aktives Management besonders gut war, und das wird natürlich mega beworben, und das sind natürlich die Sales-Stories schlechthin, ne? So, guck mal, wie toll der Doktor so und so jetzt gerade hier mit seinem Team gearbeitet hat, der kann systematisch nicht bei dem Erfolg bleiben, weil er selbst dafür sorgt, dass nach und nach und nach seine Outperformance einfach geringer nimmt. Es ist nicht mehr der beste Fonds in den nächsten Jahren, sondern das wird sich relativieren. Und so tendieren alle Outperformer, egal aus welcher Richtung, obwohl sie nach oben oder die Underperformer nach unten, sie tendieren auf Sicht alle wieder zur Mitte. Das ist jetzt aber fatal für deine Anlageentscheidung. Na, wenn du jetzt sagst, ich vertraue dem, weil er es jetzt 2-3 Jahre ganz gut gemacht hat, dann dürfte die Messe für dich quasi schon gelesen sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fonds, für den du dich jetzt entschieden hattest oder für den du dich entscheiden möchtest, auch in den nächsten Jahren der Outperformer sein wird, sinkt. Also es ist leider relativ wahrscheinlich, dass er dann doch irgendwie nur eine Durchschnittsrendite erzielt. Und am Ende sagt dieses Burke-and-Green-Modell sogar, dass solche Outperformer wirklich nur zur Marktrendite tendieren. Also man nennt das dann Regression quasi zur Mitte, ja? Also Regression zur Mitte, und damit haben sie wieder ihre Existenzberechtigung verloren. Folgst du diesem Gedanken? Ist deine Erfolgswahrscheinlichkeit eher gering. Andersherum, such dir die Underperformer. Da steckt halt das Risiko drin, dass sie ganz vom Markt verschwinden, weil sie gar keine Mittel mehr bekommen. Also die schlechter laufenden Fonds irgendwie können sich dann auf Sicht vielleicht auch nicht durchsetzen. Da ist eben das Verschwinderisiko zu groß. So, und dann bleibt am Ende vielleicht dann doch die einfache Marktstrategie, also passiv einfach auf den Markt zu setzen. Ja, Burke-and-Green-Modell. Also finde ich ganz spannend, finde ich auch in sich schlüssig, und vor allem können wir es empirisch tatsächlich auch beobachten. Das ist jetzt irgendwie auch kein Theoriekram, sondern das kannst du sehen. Prima. Also, in diesem Sinne, es sind manchmal die Zwerge, die längsten Schatten werfen, und die stillen Vertreter der Zunft, die eigentlich für dich die Interessanten sind. In diesem Sinne, bis nächste Woche bei Glücklich trotz Geld. Ciao.
Das war Glücklich trotz Geld. Der Podcast für bessere Finanzentscheidungen. Produktion und Redaktion Matthias Böttcher. Glücklich trotz Geld wird gesponsert von Timabo Finanzen. Weitere Informationen unter timabo.de. Alle Rechte an diesem Podcast liegen beim Autor. Gute Finanzen sind gut für dein Leben.